Christmas-Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Wilms.
Ja, das sind wir.
Jojo, da sind die Hasen wieder.
Ja, Folge 90. Meine Güte, wir gehen stramm auf die 100 zu. Und wir haben mal wieder einen richtig grandiosen Live-Gast bei uns im Studio. Hatten wir lange nicht mehr, Conny.
Hatten wir lange nicht mehr und ich kenne ihn schon richtig lange. Für mich die größte Weinnase Deutschlands, Henrik Thoma.
Henrik, grüß dich.
Ja, ich hab dich gemeint.
Die große Nase, vielen Dank, Conny. Schön, dass ich heute hier sein darf bei euch. Ja, danke, dass du gekommen bist, ganz sportlich mit deinem Motorrad bei bestem Wetter in Hamburg.
Ja, wunderbar. Also das ist echt ein kleiner Ausgleich. Man muss natürlich tierisch aufpassen. Auf dem Motorrad sieht die Welt ein bisschen anders aus als im Auto, aber es macht richtig Freude. Das ist so ein bisschen, was alte Männer so im späteren Werdegang dann halt noch so für sich entdecken.
Was ist es denn für eine Maschine?
Das ist der Triumph, eine Bonneville.
Aha. Oh. Also wir sollen dich erstmal ein bisschen vorstellen, ne? Ein Vinotainer, das ist übrigens ein tolles Wort, wie ich finde. Über dich liest man viele Bezeichnungen, allen voran Master Sommelier oder auch Star Sommelier, Weinkritiker, Autor, aber auch Fernsehmoderator, Weinhändler, Weinblogger. Reihenfolge richtig oder würdest du nach der Gewichtung anders aufzählen?
Also wenn ihr mich Hendrik hier heute nennen könnt, wäre super. Und ihr dürft auch du zu mir sagen.
Also ein ausgewiesener Weinfachmann. Wir werden dich für unsere Hörer, sofern sie dich nicht eh schon kennen, das setzen wir eigentlich mal voraus, gleich noch ein bisschen greifbarer machen. Vorher widmen wir uns aber thematisch noch schnell unserem neuen Podcast-Partner. Werbung. Wir haben nämlich einen neuen Partner und zwar das Deutsche Weininstitut. Die passen, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge zu uns, denn wir sind ja große Fans des deutschen Weins. Conny, dein Signature-Wein, unter anderem ein weißer Burgunder, ein Riesling, Grauburgunder.
Ja, ich hab ja so ein paar Selektionsweine mit zwei Winzerinnen und einem Winzer. Und da ist der Riesling dabei, da ist ein weißer Burgunder dabei und ein Grauburgunder.
Die sind alle toll. Insgesamt gibt es bei uns ja 13 Anbaugebiete, aus denen wir Wein bekommen. Bekommst du die alle zusammen?
Ja, ich glaube, also da ist das Rheingau, da ist Württemberg, Baden, Hessische Bergstraße, Mosel, Pfalz, Rheinhessen, Sachsen und den Rest weiß ich nicht.
Rhein, ja, Saale, Unstrut, Württemberg, Baden, Ahr, Franken, Mittelrhein, Nahe und so weiter und so weiter. Also wirklich tolle Ecken. Insgesamt über 100.000 Hektar Rebfläche. Ich würde mal sagen, da ist wirklich für jeden was dabei. Tolle Landschaften, Kultur, Gastfreundschaft, Genuss. Wer mal so ein bisschen auf Erkundungsreise gehen will, ist auch virtuell ganz gut aufgestellt, wenn er erstmal auf deutscheweine.de gibt. Und es gibt sogar auch eine App fürs Smartphone. Da stöbert ruhig mal ein bisschen drin rum. Bei uns wird es dann in den nächsten Folgen um deutsche Weißweine gehen. Seid gespannt. Freut euch auf großartige Weine aus deutschen Regionen. Qualität, die man schmeckt. Alle Infos wie immer dazu auch in den Shownotes. Hendrik, da können wir dich gleich mal fragen, wie siehst du die deutschen Weine?
Also ich hatte eben gedacht, als Conny die ganzen Anbaugebiete aufgezählt hat, Schleswig-Holstein fehlt noch.
Der Stinkfang oder was?
Kommt mehr, ist im Kommen auf jeden Fall, der Norden kommt.
Sylt.
Ich finde, also ich habe mit deutschen Weinen sozusagen das Laufen gelernt oder das Trinken und ich kann das nur unterstreichen, die Vielfalt ist da. Wir gehören ja zurzeit noch eindeutig zu den Regionen auf der Welt, die man als Klimagewinner bezeichnen kann. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber in den 80er Jahren, wenn ich an meine Kindheit denke, war es halt noch sehr, sehr kühl und sehr kalt und mittlerweile profitiert natürlich der deutsche Wein davon, dass wir einfach sehr gutes, sauberes Lesematerial haben. Und wir haben natürlich auch mittlerweile eine Entwicklung gemacht, qualitativ, wo man sich auch im Ausland nicht für schämen muss, wenn man deutschen Wein trinkt. Im Gegenteil.
Zumindest im Weißwein, ne? Wie es bei Rotwein aussieht, ist ja immer so eine Sache.
Das wird immer so gesagt, aber das liegt daran, dass der Pinot Noir eben eine sehr schwierige Sorte ist oder beziehungsweise von vielen Menschen nicht so richtig verstanden wird, weil er eben so eine hellrote Farbe hat. Aber eigentlich zu den ganz allerbesten Sorten der Welt gehört. Und auch diese Pinots aus Deutschland können gerade im Vergleich mit Frankreich oder anderen wärmeren Ländern absolut bestehen.
Also, wie gesagt, nochmal deutscheweine.de, kriegt ihr die volle Info-Breitseite über deutsche Weine. Lohnt sich da mal drauf zu gehen. Du nennst den Wein auch das sozialste Getränk der Welt. Hat dir da eigentlich schon mal ein Biertrinker widersprochen?
Biertrinker und Weintrinker sind
Kennst
beide.
Kennst du überhaupt Biertrinker?
Ja, wenn ich morgens in den Spiegel gucke. Also ich trinke übrigens sehr, sehr gerne Bier. Gibt da ja auch große Unterschiede, qualitative. Ich finde, das hat man früher immer so gesagt, dass Weintrinker sowas Distinguiertes haben oder irgendwie was Elitäres. Ich finde, darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach um Spaß und Freude an einem guten Produkt. Und bei Bier kann man genauso viel Freude haben wie mit Wein.
Mhm. Du mal ein gutes Schlückchen Bier, Conny? Wie sieht es bei dir aus?
Gar nicht, ne? Ich trinke fast gar kein Bier.
Nee, habe ich auch.
Außer der Wein ist so schlecht, dass ich Bier trinke.
Es gibt ja einen sehr schönen Spruch in der südafrikanischen Weinszene, der sagt, it takes a lot of beer to craft a bottle of wine.
Oh ja.
Also man muss viel Bier trinken, um eine Flasche Wein herzustellen.
Du bist ja zu einer Zeit Sommelier geworden, Ende der 90er, da gab es ja noch gar nicht so viele überhaupt, ne, weltweit.
Es war sogar Mitte oder Anfang der 90er, Mitte,
also sogar noch länger, ja.
Oh Gott.
Bis jetzt gab, ja genau.
Wenn wir anfangen vom Krieg zu erzählen.
Naja, wenn Conny schon sagt, dass sie hier alte Freunde eingeladen hat, dann wusste ich jetzt nicht genau, ob das jetzt auf mich gemünzt ist oder auf die Länge unserer Bekanntschaft.
Auf alle Fälle. Was wollte ich eigentlich sagen?
Naja, warum ich Sommelier? Dass es damals noch nicht so viel deiner Zunft gab.
Ja, ich bin auch lange schon kein Sommelier mehr. Ich bin ja Weinhändler, aber ich habe das lange gemacht. Und der Beruf und das Berufsbild hat sich natürlich Gott sei Dank verändert. Also es ist weg vom Elitären, vom Bornierten gibt es natürlich immer in jeder Zunft. Gibt es auch bei den Köchen oder bei vielen anderen Berufen. Aber interessanterweise, finde ich, haben wir heute viele junge Leute, die das Thema ganz anders angehen. Und es gibt aber auch ein paar Ältere, die da eigentlich ganz gut mithalten. Also am Ende geht es ja nie um einen selbst, es geht ja immer um die Botschaften. Vor allen Dingen geht es darum, wie man Leute erreicht. Und ein Sommelier würde ich mir in vielen Restaurants eigentlich wünschen, weil eine Weinkarte ist nicht selbsterklärend. Und viele Leute, die im Service arbeiten, haben vielleicht nicht so eine hohe Affinität. Und dann ist es toll, jemanden zu haben, der einem vielleicht eine gute Empfehlung macht. Und in erster Linie wird der Sommelier ja immer so hochstilisiert als der Geschmacksdiktator, aber in erster Linie ist es ein Handwerk. Also mit anderen Worten, richtige Glas, dass das Glas nicht Fremdgerüche hat, dass die Temperatur stimmt, dass er vielleicht eine tolle Auswahl hat, dass er mich und meinen Partner, Partnerin, egal mit wem ich da bin, abholt und mir was Tolles empfiehlt zu dem Essen, was der Koch oder die Köchin gekocht haben. Das ist sein Job. Und alles andere ist ein bisschen so die Kür. Ob es jetzt der Jahrgang ist oder der, ob es das Chateau ist oder das sind Spitzfindigkeiten, das sind Details, kann man einsteigen. Aber in erster Linie, finde ich, fehlt es erstmal überhaupt an den Grundlagen. Und viele sprechen heute über die Kür, ohne die Grundlagen zu beherrschen.
Du könntest nicht auf eine verzichten, ne? Du hast ja eine tolle.
Ja, ich hab ja meine alte Freundin, sie sind alles alte Freunde. Henrik, Iris. Nein, Iris de la Vecchia ist tatsächlich langjährige Freundin und mittlerweile als Sommeliere bei mir im Haus und natürlich immer im Kontakt mit Henrik. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich muss auch sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich war ja am Wochenende in der Schwarzwaldstube und da ist ja auch ein Sommelier, Stefan Gast. Das ist ja einfach auch so ein Menschenkenner. Ich meine, ich bin vor 15 Jahren oder 20 Jahren bin ich da mal versackt, richtig schlimm. Da kamen schon die ersten Abendgäste und ich war mittags da. Und der wusste noch genau, was ich gerne trinke. Der hat, genau wie Henrik das sagt, einfach sofort die richtigen Weine, Champagner ausgesucht, wo du einfach so auch entspannt bist als Gast und sagst, so, oh, das macht so viel Spaß, dass da ein Profi ist, der etwas auswählt, was zu deinem Essen passt, was zu deinem Geschmack passt und der mit so viel Sensibilität umgeht.
Also nicht nur Weinkenner, auch Menschenkenner, ne?
Ja, gehört absolut dazu.
Ich würde sagen, das ist sogar die Basis. Man muss Spaß haben übrigens auch an anderen Menschen, man muss Spaß haben an ihren Bedürfnissen, kommt auch ein bisschen soziale Kompetenz rein, auch, ich würde auch sagen, was durchaus multikulturelles, also Sprachen, auch zu respektieren, dass vielleicht ein Schweizer Gast anders ist als oder ein belgischer Gast anders oder ein Franzose anders ist als ein deutscher Gast. Also genau, was Conny sagt. Und die Großen dieser Zunft, da gibt es ja leider nicht ganz so viele, aber es ist wahrscheinlich wie überall wirklich gute Leute, sind natürlich rar und Spezialisten. So jemand wie Stefane Gass, das geht natürlich schon in das fast Unmögliche, dass er sich eben noch nach 10 Jahren erinnert, Conny, ja. Und das letzte.
Das waren 20.
Okay. Scheiße. Ich habe einen schönen Artikel gelesen, wo du, Conny, über das Kennenlernen von euch beiden geschrieben hast.
Ehrlich?
Ja. So hast du zumindest da geschrieben, bei einem Picknick. Ja. Und er hatte eine Dose Anchovies dabei.
Ja.
Erzähl
ja.
mal.
Ja. Nein, wir haben uns kennengelernt vor über 20 Jahren. Also 2000 habe ich mein erstes Restaurant eröffnet mit Remigio. Und ich sage jetzt mal, kurze Zeit später, wenn nicht sogar schon vorher, haben wir uns kennengelernt.
In der Zeit.
Ja, in der Zeit. Und wir haben tatsächlich lustige Picknick-Geschichten nicht nur einmal gemacht mit den besten Anchovies, die ich bis heute noch liebe und den Geschmack auf der Zunge habe. Wir haben auch gerne mal viel Kaviar gegessen. Das waren einfach noch Zeiten, da war alles noch schöner und leichter. Und ja, und so ist diese Freundschaft über Jahre bestehen geblieben.
Man könnte uns ja jetzt ja Dekadenz unterstellen mit dem Kaviar.
Nein, gar nicht.
Aber die Wahrheit ist, ja gut, aber die Wahrheit ist, wir haben Geld zusammengelegt und haben uns das wirklich mal gegönnt. Also das, was andere Leute an Weihnachten oder an sonstigen besonderen Festivals oder Festivitäten zu Hause machen, haben wir gesagt, das machen wir jetzt.
Ja, und wir haben auch alle viel gearbeitet. Du warst damals noch im Jakob als Sommelier. Und an unseren freien Sonntagen haben wir eben uns mal getroffen und genauso wie Henrik das gerade sagt, etwas gegönnt, was Besonderes ist. Und wir haben auch, bevor wir uns gerade hier angeschaltet haben, ja auch schon drüber gesprochen. Das ist ja auch etwas heute, wo die Gäste ein bisschen zurückhaltend sind und vielleicht auch sagen, weißt du was, vielleicht kann ich zum gleichen Preis statt des Restaurantbesuches mir ein paar Freunde einladen. Wir gönnen uns etwas sehr Besonderes, was vielleicht im Restaurant unbezahlbar ist und können dazu auch noch einen schönen Wein trinken. Und es ist günstiger als im Restaurant.
Das stimmt. Und unterhaltsam ist es offensichtlich mit Hendrik auch immer, denn er kann gut versaute Witze erzählen.
Ja, das stimmt.
Das liegt an meiner Zeit.
Liegt das in der Familie, oder?
Nee, das liegt da, ja, wobei, nee, eher weniger. Also das liegt wirklich daran, dass ich Koch gelernt habe.
In Gütersloh.
Und ich Köchin bin und die Witze verstehe.
So, also mit Cornelia wusste ich, da hat man diese ganzen Thematiken nicht, wegen Gendern oder hier und das, sondern man spricht einfach von Mensch zu Mensch und man lacht sich kaputt und diese Witze nimmt man dann auch nicht so ernst, weil sie eigentlich nicht dazu dienen, andere zu diskreditieren, sondern sich einfach um die Verrücktheit und die Blödheit des Lebens einfach auch mal lustig zu machen.
Ja, das glaube ich. Hast du einen auf Lager, den man hier verbreiten könnte?
Ich könnte, auf Englisch ist eigentlich am besten, ja.
Ich habe auch einen auf Englisch.
Ich bin kein guter Witzeerzähler, aber der alte Rothschild, der lag ja immer auf seinem Bett morgens mit seinen Hunden und ließ sich dann immer von seinem Diener, also ihr wisst schon, Rothschild, das Weingut im Medoc, und ließ sich von seinem Diener bzw. Sekretär immer das Frühstück bringen und gleichzeitig die Verkaufszahlen des Tages, des vorherigen Tages vorlesen und was sonst noch so war. Ja, und Belgien hat 24 Kisten Mouton gekauft, 36 Flaschen Damayak sind nach Amerika gegangen. England hat gleich einen ganzen Container gekauft von dem Mouton Cadet, ja, für den Supermarkt halt und. Und was gab es sonst noch so, fragt der Baron, schon ein bisschen gelangweilt, weil die Zahlen, naja, also ne, wenn man so solvent ist, was interessiert einen nicht mehr so. Und ja, dann sagte der Diener, ja, da war noch ein amerikanischer Journalist, die sind ja sehr einflussreich, da war gestern noch ein amerikanischer Journalist und der hat den 86er Mouton Rothschild verkostet. Oh, sagt er jetzt, das sagte der Baron, das ist jetzt aber wirklich mal interessant. Was hat er denn gesagt zu dem Wein oder was hat er denn geschrieben? Ja, der Journalist, die Einschätzung ist sehr interessant. Da sagte der Wein ist halt von einer unfassbaren Frucht, sehr intensiv, sehr pur, sehr rein. Duftet nach schwarzer Johannisbeere, ganz typisch für Bojak. Eine Spur Minze sei sogar drin zu finden. Etwas Tabak, feuchte Erde, ein Hauch Trüffel sogar, was er mit der Entwicklung auf der Flasche schon ein bisschen in Verbindung bringt. Und der Wein hätte einfach ein fantastisches Bouquet und einen ganz kleinen Hauch von Sperma hat er sogar in dem Wein gefunden. Und der Baron sagt, oh, das ist jetzt wirklich, das ist erstaunt mich. Also was er so schreibt über den Jahrgang und schreiben Sie ihm doch mal zurück, weil der amerikanische Markt ist sehr, sehr wichtig für uns. Also schreiben Sie ihm doch bitte einfach mal zurück. Ja, also wir würden auch mitziehen, das war ein fantastisches Jahr 86, der Cabernet Sauvignon ist so reif geworden und diese Cassis-Noten und. Aber sagt er seinem Diener, wäre es okay, schreiben Sie bitte noch einen letzten Satz dazu. Beim nächsten Mal soll er sich bitte die Hände waschen, bevor er den Wein probiert. Ihr habt es gewollt. Es tut mir auch wirklich leid. Ich hoffe, ist das hier über 18?
Ja, das ist
dieser Podcast über 18.
FSK 18.
Immer wenn wir eine Flasche Wein aufmachen, dann sind wir über 18.
Ja. Ich habe einen Bierwitz, der ist kürzer und auf Englisch.
Ja, Weinwitze.
Why is German beer like making love in a canoe? Fucking close to the water.
Oh. Auch schön, oder? Also da merkt man aber schon ein bisschen Unterschied zwischen Wein und Bier. Oh, also meiner war ja
ist
doch
derber.
Noch, das ist etwas kräftiger.
Ja, ich sag mal, meiner kommt schnell zur Pointe. Ja.
Vielleicht müsst ihr über den Podcast nochmal nachdenken, ob ich das Hase noch der richtige, also nach diesem Besuch, wenn wir uns weiterhin Witze hier erzählen, dann könnt ihr ja Connys Witze-Ecke. Cool. Ja. Conny, kannst du auch einen vielleicht?
Ich habe im Moment keinen. So. Auf die Schnelle.
Also du hast gerade gesagt, ursprünglich ja auch Koch, ne? in Gütersloh. Grundsätzlich, wie wichtig, Conny, sind Weinkenntnisse für Köchinnen und Köche?
Ganz wichtig. Hab ich mich auch mit Henrik schon öfter drüber unterhalten. Ich habe ja bei Altmeister Heinz Winkler gelernt und da war die Kombination Essen und Wein ganz, ganz oben geschrieben. Und ich vermisse das ein bisschen bei den jungen Köchen, dieses Gefühl dafür, eben mit dem Wein ein Erlebnis zu schaffen. Und das habe ich bei Heinz Winkler gelernt und das liebe ich bis heute. Es gibt nichts Schöneres als einen anspruchsvollen Gast, der einen besonderen Wein ausgewählt hat und sich natürlich auch wünscht, dass dieses Gericht, dieses Menü, wenn es auch mehrere Weine sind, eben so exzellent dazu passt.
Mhm. Wer hat dich angezündet in Sachen Wein? Bei Conny war es Heinz Winkler?
Ja, bei mir war es ein Freund meiner Eltern. Also ich hatte selbst schon ein bisschen Interesse, aber wie gesagt, wenn man aus der Gegend, wo ich komme, ist oder Herrstamm oder ist es eigentlich...
Also ein sehr bekanntes Weinanbaugebiet, ja, rund um Gütersloh.
Ja. Teutoburger Wald. Muss,
ja.
Genau.
Ja,
das ist Wahnsinn. Es sind noch alte Römerknochen dort, auf denen der
guter Boden
gut wächst. Genau, Boden. Der Boden ist gut gedüngt. Aber die Sache ist immer, man braucht echt Menschen, die einen so mit an die Hand nehmen. Und witzigerweise, es gab hinter sozusagen ein Dorf weiter, aus dem ich kam, habe ich immer als Koch schon ausgeholfen. Und da waren zwei sehr rührige Besitzer. Und die haben gemerkt, dass ich Spaß daran habe und mir auch immer Weine hingestellt, vor allen Dingen blind, wie man so sagt, also aller Mögle. Das heißt, ich wusste nicht, was es ist. Und was mich total gereizt hat, ist Geschmack nicht nur einfach zu erleben und zu sagen, ist lecker oder ist gut, sondern zu wissen, was, wie, warum, weswegen schmeckt und vor allen Dingen auch, wie, in welcher Kombination. Das hat mich am meisten gereizt. Und das haben die mit mir wirklich gemacht, so häufig. Und die haben mich immer ausgelacht, wenn ich daneben gelegen habe. Weil, machen wir uns nichts vor, beim Weintrinken ist ja häufig auch viel, spricht ja der Ego auch so mit. Und man will unbedingt der Beste sein, man will es erkennen. Aber viel wichtiger ist, dass man ehrlich ist mit sich selbst und dass man zu seinem Geschmack auch steht. Was nicht heißt, wenn man keinen hat, dass man noch einen haben kann.
Was ist dir denn wichtig, damit du einen Wein super findest?
Tja, wie immer, er muss mir einfach schmecken.
Es ist so einfach, ne?
Es ist ganz einfach und trotzdem lege ich natürlich Wert auf. Es kommt darauf an, was für einen Wein ich trinke. Bei Rotwein, bei Weißwein, es kommt ein bisschen auf die Tageszeit an sogar. Also frei nach Harald Junke, ja. Also mit anderen Worten.
Keine Termine leicht einsetzen.
Auch schön, ne? Oder er trinkt ja nie an Silvester wegen den Amateuren.
Ach so, und so. Weil
gab's ja auch
noch. Saufen auf die Amateure.
Aber entscheidend ist ja, rauszufinden, wie ist die Balance. Also auch wahrscheinlich in einem Gericht. Was ist ein klassisches Gericht? Wann wird es zu dem? Ja, wenn die Komponenten alle aufeinander so abgestimmt sind, wenn die Intensität so da ist, dass sie dir einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Und deswegen sage ich auch, das beste Training beim Weintrinken ist nicht nur das Lesen von irgendwelchen Enzyklopädien, sondern das Trinken an sich und das bewusste Trinken. Das nicht nur einfach konsumieren. Wir leben heute in einer Zeit, in der wir konsumieren und über die Etikette Dinge darstellen, aber nicht mehr über die Inhalte.
Wobei... Ich
bin übrigens auch, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, ich bin der festen Überzeugung, dass man Geschmack auch lernen kann. Also ich habe ja mehr als mein halbes Leben damit zu tun gehabt, immer Dinge zu probieren, abzuschmecken und auch zu speichern. Also wir sind ja bis auf die Patisserie in der Küche nicht hundertprozentig auf Rezepte festgelegt, weil wir arbeiten genauso wie die Winzer mit natürlichen Produkten, die saisonal
halt auch mal unterschiedlich sein können.
Einflüsse auch anders schmecken, aber trotzdem möchte ja ein Gast, der ein Signature bei mir ist, es gerne immer wieder, egal ob er 2 Jahre später wiederkommt oder alle 2 Monate diese Soße so haben, wie ich die perfekt finde und wofür sie auch für steht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Wir konsumieren ja nicht einfach, wir fressen ja nicht die ganze Zeit und saufen Wein, sondern wir schmecken, wir analysieren, ohne dass es technisch, vielleicht bei euch ist es auch noch ein bisschen technischer, aber das ist etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, dass man das speichern kann und dass man diesen Geschmack auch lernen kann. Also man macht auch beim Weintrinken, finde ich, eine große Entwicklung. Also ich habe mal angefangen mit Weintrinken, da habe ich immer diesen Rosé aus Portugal, aus diesem Boxbeutel, wie hieß es? Matthäus, genau, Matthäus. Ich glaube, der kostete damals 2,99 D-Mark und ich würde sagen, ich habe eine Entwicklung gemacht.
Das war damals eine Weinvergiftung?
Nein, überhaupt nicht. Der hat mir geschmeckt. Also das war halt so ein Einstiegswein, den man sich auch leisten konnte.
Ja, irgendwo fängt man an, glaube ich. Und es gibt Menschen, die bleiben ihr Leben lang dort, weil das für sie auch okay ist. Und das muss man auch respektieren. Und dann gibt es eben Menschen, die das hinterfragen. Und ich glaube, du hast es schon auch gesagt, das gilt ja nicht nur für Wein, das gilt ja, ob es für Fleisch, Gemüse, für Fisch, für Lebensmittel an sich. Es gibt eben diese Unterschiede und wer beim Weintrinken den Wein nur für die Betäubung, also sprich den Alkohol trinkt, der hat, finde ich, den ersten Fehler schon gemacht, weil er wird sein lebenslang nur ein Wirkungstrinker sein. Wir machen das ja für den Genuss. Der Alkohol ist eigentlich das, was ich, eigentlich kann ich beim Weintrinken auf den Alkohol am meisten verzichten.
Ja.
Ist natürlich wichtig, wie das Fett beim Fleisch, Geschmacksträger.
Wenn wir von Unterschieden reden, ich habe auch gelesen, dass du nicht nur Chefsommelier warst, sondern auch Head of Wine bei der Metro AG. Das klingt erstmal für mich wie ein krasser Unterschied. Ist es einer oder ist es vielleicht gar kein so ein großer?
Doch, also das Leben, mein Leben besteht aus Brüchen und der Bruch war aus einem Luxusrestaurant oder in einem, ja doch, Luxusrestaurant Louis C. Jacob eben diese Aufgabe anzunehmen. In den Handel zu gehen und natürlich dort mit ganz anderen Dingen konfrontiert zu sein. Heißt mit anderen Worten, ich habe das probiert, muss aber feststellen, dass ich an meine Grenzen gekommen bin, genau wie dieses Unternehmen, diese Metro, vielleicht damals auch an ihre Grenzen gekommen ist. Denn solche Leute wie mich werden da, oder wie ich mit meinen Fähigkeiten, werden gar nicht gebraucht. Also hier geht es knallhart um den dritten Cent nach dem Komma. Und hier redet man häufig über die Vertriebsmöglichkeiten und hier redet man nicht mehr über das Produkt. Und deswegen war auch relativ nach kurzer Zeit für mich klar, ich muss das beenden, weil das ist auch nicht die Richtung, die ich kann. Also mein Beitrag für das Unternehmen wäre auch nicht gut gewesen. Und dann habe ich für mich entschieden, ich mache jetzt das, was ich immer machen wollte. Und das war auch dann dieser Bruch wieder aus diesem, ich sage mal, jeden Abend mit der Fliege im Restaurant zu stehen, zu sagen, nee, jetzt mache ich mal mein eigenes Ding und werde Weinhändler. Und mache jetzt das, was ich eigentlich gelernt habe in den 20, 30 Jahren zuvor, setze ich mal um und zeige vielleicht mal dem einen oder anderen, dass die Weintrinker vielleicht doch gar nicht so langweilig und borniert sind und steif, sondern wir sind eigentlich eine ganz, ganz lustige, lebensfrohe Szene mit tollen Menschen. Und du hast ja gesagt, Wein ist ein Social Lubricant, Wein ist soziales Schmiermittel von mir aus. Wein ist auf jeden Fall etwas, was Menschen zusammenbringt, fröhlich macht und das Leben einfach mal an der Stelle vielleicht auch mal ein bisschen besser macht.
Und man sollte Wein nicht kaputt reden, ne? Hast du, glaube ich, auch mal gesagt. Man soll den Spaß im Glas genießen, aber auch nicht kaputt reden.
Ja, es ist natürlich immer, auf der einen Seite wird erwartet, dass man jemandem das erklärt, deswegen kommen diese unfassbar blumigen Beschreibungen dabei raus oder manchmal auch krassen Vergleiche. Und auf der anderen Seite, wenn man gar nichts sagt und dann so stillschweigend da sitzt, ja, Genießer sind still, weiß ich nicht. Also es ist irgendwo immer die Mischung. Ich glaube, es kommt darauf an, die richtigen Worte zu finden in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit, wenn man gefordert ist und wenn nichts gesagt wird. auch okay.
Ich finde, du machst das ziemlich genial, uns die Weine näher bringen auf deiner Plattform Wein am Limit. Da gibt es ganz, ganz tolle Videos, allen voran, die habe ich mir angeguckt, die über Weine aus Sizilien. Na, du bist wirklich, sorry, aber das ist ein bisschen Erklärbär und das machst du ganz großartig. Das macht richtig Spaß, dir zuzugucken.
Vielen Dank. Ja, ich habe vor, das war die Zeit, als ich aus der Metro ausgeschieden bin. Ich war dann in New York und habe schon mir mal ein paar Sachen angeschaut und hatte damals Gary Vaynerchuk kennengelernt und in dessen Format eigentlich festgestellt, wow, die Medienwelt ändert sich, genauso wie wir jetzt gerade sitzen hier und einen Podcast machen. Das war vor 5 Jahren oder vielleicht vor 10 Jahren auf alle Fälle fast noch undenkbar. Es ist heute sozusagen das neue Mantra des Zuhause-Seins, entspannt, und man hört einen Podcast. Ja. Mache ich übrigens auch gerne.
Mach mal ein bisschen Werbung für deine Plattform. Also was gibt es da drauf? Was kann man da drauf erleben?
Ja, wir haben vor allem, wir versuchen es interaktiv zu machen. Wir stehen kurz vorm Relaunch, also mit anderen Worten, wenn ich heute spreche, dann wird es wahrscheinlich schon umgesetzt sein. Das heißt also, die Texte müssen griffig sein. Die Texte müssen nicht nur eine fachliche Welt haben, die müssen auch eine Welt haben, wo ich reinkomme, mir eine Landschaft vorstellen kann. Was ist das Besondere an den Weinen? Wo legen wir Wert drauf? Aber was macht auch für den Kunden Sinn? Wie kann er das am besten trinken, ohne gleich immer in Dogmas zu verfallen, sondern das soll er selbst für sich entscheiden. Dann haben wir Videos, wir haben ganz viel natürlich, die ganze Social-Media-Welt nutzen wir. Wir nutzen auch Gesprächspartner, Freunde, Winzer vor allen Dingen, die wir featuren. Also durch das Internet ist etwas passiert, was total spannend ist, während Wein früher doch, genauso wie du es vorhin beschrieben hast, sehr elitär war und so ein bisschen vom Buch und der Enzyklopädie her stammte, also nach dem Motto, wenn man das nicht studiert hat, darf man das nicht trinken, ist heute Wein funktioniert auf Augenhöhe. Das heißt, die Experten von früher sind nicht mehr im Elfenbeinturm, sondern wir mussten als Experten runter in den Dialog.
Aber das liegt auch ein bisschen an so Typen wie dir, die das Ganze so ein bisschen, sag ich mal, greifbarer machen. Du bist zum Beispiel so ein Fan von Wortschöpfung, was ich ganz toll finde. Du nennst deine Leute, die da auf der Plattform sind, Walinauten, ne? Wein am Limit, W-A-L. Genau. Oder du sagst Wein aus glücklichen Trauben und all solche Sachen, Vinotainer und so. Das trägt alles dazu bei.
Ja, ich glaube, danke, dass wenn das so rüberkommt, ist das toll. Das ist das größte Kompliment, was du mir oder meinem Team oder unserem Team machen kannst. Wir wollen den Zauber lassen, aber die Magie wollen wir dem Wein nicht nehmen. Oder wir wollen, ja, vielleicht ihm seinen Zauber nehmen, aber die Magie, so war das. Das ist richtig. Also mit anderen Worten, es muss weiterhin diese Faszination sein. Das ist wahrscheinlich wie eben Cornelia, wenn du eine Fischkiste aufmachst und dann siehst, da ist ein ganz, ganz toller Fisch drin, der hat wahrscheinlich gestern ist er noch im Atlantik geschwommen und boah, denkst du, und dann überlegst du, welche Gerichte du daraus machen kannst. Das ist so diese Faszination, das ist der Moment, den kann man schwer an andere vermitteln, aber das ist die Aufgabe.
Wobei man manchmal schon nicht weiß, was ist wichtiger, der Geschmack oder die Geschichte hinter so einem Wein.
Ja, aber das sind immer noch solche Glücksgefühle. Ich erinnere mich, vor 2 Wochen habe ich so einen geangelten Ludemeer Wolfsbarsch zum Beispiel bekommen und wusste, also den habe ich für Stammgäste besorgt, die zu 6 waren. Und das ist einfach so schön, dann darüber nachzudenken, wie du den zubereitest, wie du die Geschichte darüber erzählst, weil das sind einfach seltene Dinge. Und das macht mich ein bisschen traurig manchmal bei jungen Köchinnen und Köchen, diese Begeisterung fürs Produkt. Und da sind wir uns schon wieder sehr, sehr ähnlich. Da ist das Kochen und der Wein oder das Weinmachen sind sich da sehr, sehr nahe. Und diese Begeisterung, Gott sei Dank, gibt es wirklich richtig coole junge Winzerinnen und Winzer, die sowas machen. Und es gibt auch die Köchin. Aber ich merke das auch in meinem Team manchmal so, oh ja, okay, da ist jetzt ein großer Fisch. Oh. Nee, das ist was ganz Besonderes.
Gibt es denn genügend Nachwuchs auf der Weinfront? Was würdest du sagen, Hendrik?
In der Weinwelt würde ich sagen, ja, generell. Also wenn ich mir den Planetenwein angucke, wobei wir ja auch mit schwindenden Zahlen zu tun haben. Es wird weniger getrunken, es wird selektiver getrunken. Das ist nicht nur in Deutschland so, das ist ein globales Phänomen. Also die Leute achten mehr auf ihre Gesundheit und obwohl Wein ja eigentlich Teil dieser mediterranen Diät ist. Mit anderen Worten, wenn man damit vernünftig umgeht, wird, glaube ich, kein Mediziner was sagen. Aber Menschen sind unterschiedlich und manche haben mit dem Thema Alkohol sicherlich ein Problem. Aber so wie wir das ja machen, in dieser kleinen Bubble, wo wir zu Hause sind, sind wir natürlich ganz klar beim Genuss. Und ich sehe vor allen Dingen in so jungen Märkten wie in Asien, sehen wir ganz viele neue Gesichter auf der Sommelier-Szene. Wir sehen in Amerika schon seit einigen Jahren, also ist das Land immer, was man verächtlich, als ich Koch gelernt hatte, Amerikaner waren auf Burger reduziert. Denen auf Pölser. Und da würde ich mal heute sagen, Leute, guckt mal ein bisschen in der Welt rum. Die anderen sind ganz schön gut geworden. Und das Thema Wein gehört für viele dazu. Also mit anderen Worten, Wein ist nicht nur ein Thema, was in Deutschland oder in Europa getrunken wird, sondern auf der ganzen Welt. Und dementsprechend ist Expertise gefragt.
Und auch hier im Podcast, du hast nämlich einen mitgebracht. Was hast du denn da stehen neben dir?
Wenn ich natürlich gewusst hätte, dass ihr mit dem Deutschen Weininstitut kollaboriert, dann hätte ich natürlich gesagt, bringe ich den deutschen Wein mit. Also von daher habe ich euch einen Wein mitgebracht. Wollt ihr schon vorher wissen, was es ist, oder soll ich ihn erstmal öffnen?
Nee, blind finde ich auch schön.
Da habe ich ja keine Schnitte. Aber Conny, zum Glück bist du an meiner Seite.
Ganz interessant, die Äußerung. Ich finde erstmal, Conny ist immer super, weil Conny ist als Köchin natürlich auf Geschmack geschult.
Aber, ich bin ja Amateur.
Aber siehst du hast auch gleich gedacht, du musst jetzt den Wein erkennen.
Nee, ich kann dir nur sagen, ob er mir schmeckt oder nicht.
Und mehr würde ich gar nicht wissen.
Ja, siehst du, dann.
Aber ich kenne viele so aus der Branche, die wollen dann sofort natürlich auch sagen, dass das jetzt der Rotwein oder das mit die Winzerin hat blaue Augen oder der Winzer hat blondes Haar. Ich kenne solche Leute, die das können.
In der Mondnacht gelesen.
Oder sowas.
Genau. Solche Geschichten.
Morgentau. Ich kann nur sagen, ich weiß, dass Henrik das kann. Ich werde das nie vergessen. Du weißt genau, wo es war. Da haben wir eine Blindverkostung gemacht und da hast du einen Rotwein so klar bis zum Jahrgang hin, bis zur Rebsorte hin erzählt. Es ging wirklich erstmal, wo kommt er her? Dann warst du bei Frankreich, dann hast du gesagt, rechts oder links der Rhône, dann hast du gesagt, so, bis wir irgendwann in Bordeaux waren. Du weißt, bei wem es war. Es war hier in Hamburg ein Pärchen, ihn gibt es nicht mehr. Mario Sini war, glaube ich, damals auch noch dabei. Und das hat aber auch, da muss man schon viel trinken, um das zu können.
Also an der Farbe kann ich schon mal erkennen, dass ein Rosé ist.
Alles richtig gemacht.
Wahnsinn, ne?
Es gibt Leute, die sind farbenblind. Die wollen auch schauen. Ja, denen ist das schon nicht vergönnt. Zu dieser Blindprobe mal vielleicht Folgendes. Man muss natürlich ein bisschen Glück haben. Und wenn wir über wirklich ganz, ganz besondere Weine reden, das war ein ganz besonderer Wein, dann ist die Auswahlmöglichkeit schon mal ein bisschen limitierter. Also ich will sagen, es hört sich erstmal so an wie bei Louis de Funès, Brust oder Keule. Aber dahinter, und das lernt man als Master Sommelier, ist ein klassisches System, was über Ausschlussverfahren und natürlich über Erfahrung sozusagen.
Ich bin gespannt. Also ich durfte ja nun durch dieses, dass wir das hier schon ein bisschen machen und auch früher eine Fernsehsendung zusammen hatten, durfte ich schon tolle Weine probieren. Also ich weiß halt, wie guter Wein schmeckt, aber...
Vielleicht, bevor ihr legt ja schon mal los, macht das mal. Also was die Hörer natürlich jetzt nicht sehen können, du hast natürlich gesagt, das ist ein Rosé. Und für mich als Sommelier zum Beispiel geht schon los, wie ist denn eigentlich, was ist das für ein Rosé? Das ist nämlich sehr spannend. Es gibt nämlich unfassbar viele Schattierungen. Und allein da kann ich schon mal so ein ganz, ganz bisschen dran erkennen. Ja, also es gibt so zum Beispiel auch orange Reflexe, dann wird er ein bisschen älter. Dann ist es eine intensive, es ist eine leuchtende Farbe, es ist ja hier eher eine blasse Farbe.
Ne? Ja, genau.
Und vor allen Dingen, dann haben wir ja, wir nennen das immer so Altrosa eigentlich. Es ist eine sehr elegante, sehr, sehr feine Farbe mit so einem fast silbrigen Glanz drin. Und das Nächste, was man kann den Wein mal so ein bisschen im Glas schwenken. Das machen ja auch viele, die denken immer, es ist nur so Etikette und so richtig Tuerei. Ist es auch ein bisschen.
Aber man sieht doch zum Beispiel auch, wie er den runterrinnt am Glas, oder?
Ja, man kann so ein bisschen die Viskosität. Wahrscheinlich, wenn Cornelia eine Soße, wenn sie sie abschmeckt, wird sie auch sagen, kommt noch eine Flocke Butter rein oder um noch mehr Bindung zu kriegen oder dieses oder jenes. Das sind alles so Kleinigkeiten, auf die man achten kann. Also mit anderen Worten haben wir es hier mit einer sehr jungen Farbe zu tun, aber mit einer sehr zurückgenommenen, sehr eleganten, blassrosa, altrosa Farbe. Mhm. Mit leicht silbrigem Glanz. Also wenn du das bei einer Weinprobe sagst.
Es gibt ja rote Trauben, die man weiß ausbauen kann.
Ja.
Ja. Die dann auch so einen leichten Rosé- oder Gelbton. So,
genau. Ja, ja. Blanc de Noir, also oder das Œil de Perdrix, das Rebhuhnauge. Also ganz spannend. Ja, doch, da gibt es tolle Sachen. Ich glaube, da haben die meisten Leute Angst. Aber auf der anderen Seite, ich finde, das ist schon mal so, als wir uns eben gerade kennengelernt haben, haben wir uns auch mal ganz kurz in die Augen geschaut. Ich habe gesehen, du hast sehr lustige Augen. Und ich habe gedacht, mit dem kann ich Spaß haben. Und das ist so ein bisschen auch hier. Cornelia kenne ich ja, der weiß, ich kann nicht Witze erzählen, aber habe ich gedacht, das wird lustig. Du hast den Schalk im Nacken.
Ein bisschen. Also ich habe vor allem den Genuss im Nacken und der sagt mir, das ist ein sehr feiner, den mag ich. Der ist nämlich sehr sanft und sehr, also wenig Säure, ganz smooth irgendwie, oder?
Boah. Der Sommelier hier, du arbeitest mit einem Sommelier zusammen.
Na, ich habe eine gute Lehrerin. Wie gesagt, ich durfte ja schon
ein bisschen sein Licht unterschätzen.
Ich durfte ja schon ganz viele tolle Weine durch Conny probieren. Und daher ist das ein sehr, sehr feiner.
Also ich finde auch, ja, so ein ganz leichter, fruchtiger.
Ja. Nicht aufdringlich.
Nicht aufdringlich, nee, im Gegenteil. So ein bisschen Kräuternoten sind sogar drin, wenn man so weit gehen will. So Thymian, Rosmarin, also auf jeden Fall so eine ätherische Note ist drin. Und wie du es eigentlich richtig beschreibst, in deinen eigenen Worten, und deswegen kann ich auch nur jeden, der sich mit Wein beschäftigt, nehmt die Bilder von Dingen, die euch berühren, ja, und man wird euch schon verstehen. Und wenn man euch nicht verstehen will, dann habt ihr halt Pech gehabt. Das passiert mir auch häufiger im Leben.
Das Wording schaffe ich mir noch drauf. Das Experten-Wording.
Du hast es sehr schön gesagt. Und dann finde ich, hat er so einen steinigen, kargen Charakter, den ich super schön finde. Er kommt so richtig zart.
Also das mag ich so gerne, dass der so richtig klar ist.
Ja.
Das ist klar. Das finde ich so. Und du hast ganz viel Aromatik trotzdem drin, die aber sehr, sehr fein ist.
Also er schmeckt so, wie er aussieht.
Mhm.
Ja. Finde ich.
Ja, das ist ja auch schon mal etwas. Das finde ich total interessant.
Oder?
Weil manche Weine sehen nämlich so aus und schmecken ganz anders.
Ganz genau.
Ja, ja. Ja. Ich habe manchmal Weine, die sind ganz hoch Gold. Dann denke ich mir, oh, der ist kaputt. Ne? Und dann trinke ich den, denke ich mir, der ist ja noch 20 Jahre zu früh. Und dann, da werde ich auch immer ganz demütig. Also, oder beziehungsweise sage ich mir immer, shit, Hendrik, ey, du hast noch viel zu lernen. Freue mich schon auf die nächste Flasche natürlich.
Dann verrat uns doch, was das okay für einer ist.
Auch wenn es ein bisschen, ich muss noch eine Sache machen, damit das eure Hörer auch verinnerlichen. Also wir haben gerochen, ich finde es super. Wie schmeckt er denn? Das fand ich jetzt nochmal spannend. Was ist immer dieser Dreiklang? Farbe, Geruch, Geschmack?
Ja, ich habe ja schon, fünf Schlucke genommen. Nehmen wir auch noch einen.
Das Einfachste kann ich euch sagen, ist er trocken oder nicht trocken?
Also er ist jetzt nicht heftig trocken.
Ich schmecke keinen Zucker zum Beispiel.
Also ich finde ihn super trocken.
Ja. Findest du?
Mhm. Ja. Genau, wir würden jetzt Knochenbone dry.
Habe ich denn habe ich wahrscheinlich trocken mit säurehaltig verwechselt?
Aber das ist das Schöne, oder? Weil er hat eine Frucht, aber er ist trotzdem so trocken.
Er ist knochentrocken, er ist sehr leicht, er hat so ganz, ganz leichten Grip an den Zungenrändern. Also der Geschmack ist eigentlich relativ Säure, Süße, Zucker. Umami, habe ich irgendwas vergessen, das sind fünf auf jeden Fall. Ja. So, und das ist der Wein. Den habe ich, Cornelia weiß das, ich habe eine geheime Liebe für Portugal, aber auch für Südafrika, auch für viele europäische, auch für Deutschland. Aber der war jetzt eben gerade in Griffweite und weil es ein bisschen warm ist, habe ich gedacht, bringe ich euch einen schönen Rosé. Roleta Russa, ein Barga Rosé aus Portugal mit 11% Alkohol, gemacht von einem Sommelier-Kollegen, William Wouters, der das unter Anleitung seiner Frau macht, und zwar einem echten Ausnahmetalent, das ist die Philippa Pato, und die haben ihr Weingut eine Stunde südlich von Porto und sind relativ nah am Atlantik. Das heißt also, wir sind so 20 Kilometer vom Atlantik, maritimen Einfluss, Kühl, Kalkböden und Barga, das sind hier 80 bis 100 Jahre alte Reben, die sind sogar wurzelecht, die sind nie gepropft worden, sondern das ist noch das, was es vor der Reblauskatastrophe gegeben hat. Und ein Teil dieses Weins finde ich auch ganz schön, die arbeiten hier mit Disabled oder mit Jugendlichen zusammen, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat, und ein Viertel des Erlöses geht in dieses Projekt. Nicht um die Seele zu befriedigen, ist kein Whitewashing hier, sondern das hat sich durch den Zufall ergeben und die haben total viel Spaß daran, in der Natur zu sein und mit den Trauben zu arbeiten, und das ist eigentlich noch mal viel wichtiger, dass man diesen jungen Menschen eine Perspektive gibt, also nicht nur das Geld.
Und mit einem sehr, sehr ungewöhnlichen Etikett.
Ja,
zu einem Comic-Etikett. Ne?
Ja, die Belgier haben ja eine große Affinität. Tintin kennen wir alle, Tim und Struppi. Und derjenige, der das hier gemacht hat, das ist Marc Legendre. Der hat auch mal mit Tintin gearbeitet, ist wiederum Freund von William. Und weil William einmal im Jahr einen eigenen Wein machen darf, den Rest, er kümmert sich mehr um die Vermarktung und um das Reisen, die macht das Team und seine Frau. Und für ihn, sagt er, ist es total spannend, mal zu lernen. Und er hat unfassbar viel Achtung vor der Arbeit. Also nicht nur vor seiner Frau, vor deren Arbeit, sondern einfach dann einen Wein zu machen. Und deswegen Roleta Russa, weil das kann echt daneben gehen, weil die beiden gehen hier in Extreme. Weil Barga Rosé gibt es nicht so viele, wahrscheinlich sogar ganz wenige. Und den hier finde ich außergewöhnlich gut. Ich würde den, wenn ich den blind probiere, auch nie erkennen. Ich würde vielleicht sagen, könnte Provence sein oder irgendwie sowas. Ja.
Toll. Großartig. Ich habe irgendwo gelesen, dass du von dir auch mal einen Satz, dass du gesagt hast, die Weinbranche ist von sich aus konservativ und innovationsscheu. Stimmt der noch oder würdest du sagen, da hat sich was dran geändert?
Im Großen stimmt das und im Kleinen stimmt das nie, weil man im Kleinen natürlich immer Innovatoren braucht. Und ich kenne viele in dieser Weinbranche, die das auch sind. Aber das Gros der Weinbranche lebt von tradierten und traditionellen Werten. Und bei der Tradition haben wir leider häufig mal das Problem, dass das Anbieten der Asche ist. Und wir brauchen das Feuer. Mhm.
Man kann bei dir online nicht nur Wein kaufen, man kann ihn auch verkosten. Auch online, aber auch in Präsenz. Habe ich das richtig verstanden? Du machst so eine Wine Experiences.
Ja, wir haben vor über 10 Jahren, also weit sogar, noch davor sogar, auf ganz ominösen Plattformen angefangen. Und ich hatte immer das Gefühl, weißt du, wir haben jetzt zwar hier in Hamburg ein tolles Publikum, aber wir haben auch in München tolle Leute und in Berlin oder in Wien oder sonst wo. Und das heißt, wir konnten online uns treffen, haben die Weine verkostet und übrigens auch hier wieder auf Augenhöhe. Und wichtig ist, dass ich die Winzer dabei habe. Man kauft ein Paket bei uns und dann läuft das sehr interaktiv. Und das ist begleitend für Wein am Limit, ein Teil unserer DNA, weil ich finde, Kommunikation läuft und darf heute nicht mehr einseitig laufen. Sie muss in beide Wege laufen. Sie muss respektvoll funktionieren. Da haben wir ja leider ein bisschen Defizite häufig beim Blick in meine Timeline, was ich da so lese. Aber generell ist dieser Platz Internet ein ganz, ganz spannender, weil Menschen miteinander reden und sich austauschen können. Und da sind wir wieder bei Wine is a Social Lubricant. Das heißt also, wir können, lass uns reden. Also ich mache vielleicht auch mal einen Podcast, dann würde ich sagen, ja. Lass uns reden, Schatz.
Ja, wir haben ja auch schon online gekocht, zusammen im Stream. Das hat wirklich was. Damals in der Pandemie konnte man das ja, da ist das alles eher ein bisschen verstärkt
gestartet. Ja, Henrik und ich auch öfter gemacht.
Haben wir auch gemacht zusammen, genau.
Das war mal sehr lustig, weil Henrik am Anfang dachte, er müsste einfach nur ein bisschen Weingelaber machen und Weinflaschen auf, aber er musste mit mir kochen.
Ja, kannst du sehen. Das Kochen habe ich sehr genossen, Conny. Ich finde immer dieses Geskriptete manchmal, das kann einem, und das ist dafür, glaube ich, ist auch wichtig, so wie wir hier sprechen. Wir sprechen untereinander, man kann uns zuhören, man kann sagen, es interessiert mich nicht. Die Relevanz kriegt es eigentlich doch erst, wenn man sich so unterhält, wie man auch wirklich ist und nicht versucht, irgendwie jemand anderen in eine Form zu pressen. Also so clever sind die meisten Menschen schon heutzutage.
Wie würdest du denn sagen, eignet man sich am besten Weinwissen an? Drüber sprechen, möglichst viel trinken oder sogar Weinreisen machen, also dahin, wo er gelesen wird und letztendlich auch produziert wird?
Alles hilft. Also ich glaube, um Wein zu verstehen, braucht man natürlich irgendwie einen theoretischen Unterbau. Das heißt also, man sollte schon wissen, wo sind die Länder, wie werden die Unterschiede gemacht. Je nachdem auch, wie tief man einsteigen will. Entscheidend ist natürlich trotzdem, ähnlich wie der Muskel, der stets trainiert werden will, eigentlich die Kontinuität, auch zu respektieren, dass da drin Alkohol ist, also auch seine Pausen zu finden und auch die Balance zu halten. Aber wichtig ist, jemanden vielleicht noch zu haben, mit dem man sprechen kann. Manchmal ist das irgendwie so, wenn zwei Menschen miteinander sprechen, der eine spricht Englisch, der andere Französisch, die verstehen sich nicht, aber allein schon durch die Mimik oder so kommt schon was zustande. Und bei Weintrinken ist es auch so. Guck mal, du hast eben von Säure gesprochen, ich habe gesprochen von Grip und wir meinen das Gleiche. Und das ist eigentlich spannend, rauszufinden, wie ist der Standpunkt des anderen. Und ich glaube, wenn man in der Gastronomie arbeitet, das kann ja nur jedem jungen Menschen an die Hand geben. Hört sich jetzt ein bisschen so altväterlich an, aber man muss in erster Linie erstmal Interesse an anderen Menschen haben. Und dann fällt einem das überhaupt nicht schwer. Und die Anerkennung, die man dann bekommt, auf der, das ist wie beim Surfen, das ist eine Welle, da kannst du, wie bei Saint-Nazaire, kannst du sehr steil und lange drauf surfen und hast Erfolg damit. Und deswegen, Am Ende ist es ein Passion-Business, in dem wir sind. Und ich finde es wichtig, immer den Standpunkt des anderen auch mit zu verstehen.
Gleiches gilt eigentlich auch fürs Kochen, ne?
Absolut. 1:1.
Wie bist du denn, jetzt mal haben wir viel über Wein geredet, aber wie bist du kulinarisch drauf? Also du warst ja oder bist ja gelernter Koch. Was ist so da deine bevorzugte Ecke?
So einfach wie möglich, bitte. Also erstmal muss ich sagen, ich habe mal Koch gelernt, ich habe sogar noch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet. Ich habe, würde ich sagen, so ein solides, gutes Grundwissen. Aber das, was beim Wein wie beim Kochen auch ist, es kommt dann eine Ebene, wo man, ja, wo es einfach tiefer wird. Also wo das eine echte Kunst ist, wo man auch von Kochkunst sprechen kann. Und das, was zum Beispiel Cornelia macht, wenn man mit ihr kocht, also viele kleine Kniffe, hart erarbeitet, also wirklich mit, da ist Schweißblut und Tränen sind da dran. Und am Ende, das macht dann am Ende einen großen Küchenchef aus, dass er Interpretationen schafft, dass er aber weiß, wie das Handwerk funktioniert. Und ich bin über dieses Handwerk nicht hinausgekommen. Und dieses Handwerk heute hilft mir aber trotzdem sehr, sehr gut im Verständnis, was da teilweise in den Kochtöpfen passiert. Und am Ende geht Kochen ja noch viel weiter. Es fängt ja an bei dem Produkt. Das ist etwas, was wir gerade erst anfangen, in Deutschland so zu lernen. Ich rede mal jetzt von Produkten, die hier produziert werden, dass man Bauern hat, dass man Landwirte hat, die Sachen produzieren, weil man kann das in Deutschland, hervorragende Sachen produzieren, die dann hier eben auch von den Köchen entsprechend umgesetzt werden.
Aber da kann man ruhig auch wirklich nochmal in andere Länder schauen und sich da eine Scheibe abschneiden. Gerade Österreich, Steiermark, wo wir gerade waren, oder wenn du auch nach Frankreich guckst und so. Du hast aber trotzdem noch nicht gesagt, welche Küche du bevorzugst. Also Italienisch, Französisch, Weltküche, oder bist du mehrseitig bespielbar?
Ich kann mich über alles freuen, was einfach richtig gut gemacht ist. Also für mich muss es nicht so komplex sein. Manche Köche, finde ich, übertreiben es heute. Meistens sind es die Jungen mit 27 verschiedenen Komponenten. Da denke ich gerne an Witzigmann zurück oder Gott sei Dank, den gibt es ja noch, aber ich will damit sagen...
Wolltest du sagen, Gott, habe ich ihn selig?
Nein, aber die Aubergine. Das sollte man nicht tun, aber ich wollte eigentlich nur sagen, so, der kam ja auch davon, oder auch hier Heinz Winkler, die kamen ja von zwei, drei Sachen vielleicht auf dem Teller, aber die waren super und die haben miteinander gepasst. Und wir leben in einer Zeit, in der jeder sich über das Produkt stellt. Und ich glaube, einen guten Koch, wie einen guten Sommelier, zeichnet aus, dass er Respekt hat vor dem Produkt und vor seinen Kunden oder seinen Gästen dann. Und wenn ich Köche habe, die mich überfordern mit 7 verschiedenen Desserten nach dem Hauptgang nochmal, bitte nicht. Ich hatte auch mal einen Sommelier, der mir, Gott sei Dank gibt es das Restaurant nicht mehr, in Berlin, der hat zu jedem Gang hat er 3 oder 4 verschiedene Weine, der hat es gut gemeint. Und wenn jemand etwas gut meint, hat Henry David Thoreau schon gesagt, ein großer Philosoph, dann weiß ich, dass ich um mein Leben rennen muss. Und ich bin aber erst nach dem Dessert rausgekommen, aber ich bin nie wieder hingegangen. Das ist zu viel.
Ja. Das stresst.
Overload.
Das stresst.
Oder?
Das, ja, definitiv.
Schrecklich.
Ich glaube, das war ein ganz feines Abschlusswort von dir, Hendrik. Großartig, dass du Zeit hattest und vor allem auch großartig, dass du uns so einen feinen Wein mitgebracht hast.
Sehr, sehr gern. Erstmal möchte ich mich bei euch bedanken und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Und ich rede ja von Natur aus viel. Das ist jetzt schon mal aufgefallen, glaube ich.
Nee, das wusste ich nicht.
Das wussten wir nicht. Okay.
Ich fand, das war genau richtig. Es gibt nichts Anstrengenderes als Gäste, denen man alles aus der Nase ziehen muss. Das ist bei dir glücklicherweise nicht so. Da muss man dich nur anstupsen und das ist so schön. Und man hört dir auch wirklich gerne zu, da du gut reden kannst.
Vielen Dank.
Insofern war das eine runde Sache. Vielen Dank für deinen Besuch bei uns hier in Hamburg. Und ganz, ganz viel Glück. Wie gesagt, Wein am Limit ist das Portal. Alle Infos dazu verlinken wir euch logischerweise in den Shownotes. Herzlichen Dank jetzt. Ich glaube, ich muss nochmal nachschenken.
Danke, ihr Lieben. Wer mittags um 2 schon trinken darf, der ist eh eindeutig im Vorteil.
Ja, das ist richtig.
Sehr zum Wohl.
Wir müssen ja nicht verraten, dass es mittags ist. Prost, ihr Lieben.
Tschüss.
Macht's gut. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Tschüss.
Tschüss.